aber die meisten Kunden muss ich ja davon wegberaten, dass sie als Kapitalanleger mindestens 40% Eigenkapital einsetzen wollen.
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Lehmann Hüber Talk. Der Marc sitzt mir wie immer gegenüber.
Hallo Servus. Sebastian, hallo liebe Zuhörer, schön, dass es wieder losgeht.
Genau, und wie in der vorletzten Woche oder vorletzten Folge sitzt auch der Dirk noch bei uns. Wir haben noch ein paar Themen aufzuarbeiten.
Ja, hallöchen.
Servus Dirk, schön, dass du da bist. Dirk Langer von baufikompass.de, unser Baufinanzierungspartner und der gute Mann für mit Rat und Tat, würde ich mal sagen, weil du bist ja ein über den Teller hinausdenker und deswegen lieben wir nicht nur dich so, sondern auch unsere Kunden. Also erstmal danke für alles, was wir eigentlich in den vergangenen Jahren, wir sind ja schon ein paar Jahre zusammen, schon erlebt haben und Gutes getan haben und
ja, das kann ich zurückgeben. Vielen Dank auch dafür.
Für die also ich finde es klasse. Muss man auch mal erwähnen, oder?
Ja.
Es wird so wenig gelobt.
Jetzt müssen wir aufstehen und so Arm, also es dauert
ein Moment,
dass es weitergeht. Jetzt
schmust man ein bisschen. Genau, während ihr zwei schmust, leite ich schon mal die neue Folge ein. Wer von euch in einer gewissen Bubble auf Instagram oder sonst Social Media unterwegs ist, kriegt ja dann immer mal wieder Immobilien angeboten von irgendwelchen Strukturvertrieben, Kauf ohne Eigenkapital und mit Steuereffekt 300 Euro, Cashflow positiv und so weiter. Das mit dem Steuer lassen wir heute raus, aber wir beschäftigen uns mal mit der Frage, kann man heutzutage denn überhaupt noch Immobilien ohne Eigenkapital kaufen? Und was bedeutet das eigentlich? Was ist eine 100% Finanzierung? Was ist eine 110% Finanzierung? Denn letztendlich wäre nur 110% ohne Eigenkapital. Und da übergeben wir doch gleich mal das Wort an den Experten.
Tja, davon habe ich nie was gehört. Danke für eure Einladung. Und nein, das ist eher...
Du, Dirk, du hast doch immer gesagt, je mehr finanziert wird, desto besser für dich.
Das ist richtig, für uns alle theoretisch, weil der Kunde spart sein Eigenkapital, kann es anderweitig anlegen. So die Theorie, aber die Praxis ist, dass die Banken schon mindestens die Kaufnebenkosten aus Eigenkapital sehen wollen und darüber hinaus sich die Konditionen natürlich mit den nächsten 5-15% Eigenkapital auf den Kaufpreis deutlich verbessern. Also wenn wir es an einer Summe mal festmachen wollen. Die Wohnung kostet ja in München 100.000, eine Million.
Entschuldigung,
also beides egal. Genau. 100.000 Euro, darauf fallen ungefähr 8-9% Kaufnebenkosten in Bayern an. Das heißt also 9.000 Euro sozusagen bei einem 100.000 Euro Kauf oder eben 90.000 Euro bei einer Million Euro. Und im Optimalfall habt ihr also die 9.000 oder 90.000 Euro auf diesem Fallbeispiel als Eigenkapital und dann eben nochmal 5.000 oder auch 50.000 Euro bei dem Millionenbeispiel. Mindestens, damit wir in eine vernünftige Finanzierungskondition kommen und auch eine Machbarkeitsaussicht haben, wo ich nicht nur eine Bank habe, die dann plötzlich 5% Zins kostet und dann ist euch die monatliche Rate zu hoch. Das heißt also, diese tollen Instagram-Beispiele sind entweder die Strukturvertriebler, die ihre Immobilie verkaufen wollen oder vielleicht auch die Steuerberater, die den Blick nur auf die Steuer haben und nicht auf die Machbarkeit der Finanzierung. Ich sage, mit einem Kunden, der einen vernünftigen Vermögenshintergrund hat. Ich habe jetzt gerade eine Kundin finanziert mit einer Eigentumswohnung in Augsburg zur Kapitalanlage. Die habe ich auf 85% des Kaufpreises mit der Baufi gemacht und dann nochmal die Kaufnebenkosten plus die 15% über einen Ratenkredit obendrauf. Den Ratenkredit haben wir auf 10 Jahre angelegt. Das heißt also, die monatliche Rate aus der Baufinanzierung wird von der Miete gedeckt, also die Baufinanzierungsrate Zins und Tilgung mit Tilgung 1,25 wird aus der Miete gedeckt und die Kundin wollte ihr Eigenkapital schonen und zahlt halt dann nochmal für die 45.000 Euro, die wir obendrauf finanziert haben, eine monatliche Rate von 700 Euro für 10 Jahre theoretisch.
So 6%, 5%?
5,7% im Ratenkredit und in der Baufi eine 3,8% und in Kombination aber eben günstiger als vielleicht eine 110% Finanzierung bei einer VR-Bank mit 4,7%. Das heißt also, sie wird am Ende hoffentlich weniger Rate bezahlt haben und weniger Restschuld haben, als sie es in der anderen Variante gehabt hätte. Und das kann ich schon mal machen. Das ist jetzt nicht mein tägliches Brot- und Buttergeschäft, aber wir sind kreativ genug dafür. Wenn sich's anbietet, der Kunde uns zahlentechnisch folgen kann, versteht, was er da tut, warum nicht? Ja? Und wir haben genügend Banken. Ein Beispiel ist auch eine Hypovereinsbank, die macht nur 95% des Kaufpreises, aber die akzeptiert ein nachrangiges Darlehen. Nachrangig heißt vielleicht Ratenkredit und unbesichert. Und auf Basis dessen kann man natürlich so eine Finanzierungskondition optimieren, die Tilgung ein bisschen runterbringen, sodass also die Baufi langfristig durch eine Miete gedeckt ist und kurzfristig aus einer guten, ich sage immer, Kapitalanleger ist man ja, weil man gutes Geld verdient, weil man vielleicht auch Steuern sparen will und aus diesem guten Einkommen heraus trage ich dann die monatliche Kreditrate. Wenn jetzt nicht der reiche Opa sagt, ach, hier sind noch 100.000, nimm dir halt, was du brauchst.
Puh, da steckt dir jetzt viel drin in 4 Minuten.
Ja, das stimmt. Danke, Dirk. War das gut genug? Genau, wer es jetzt zu schnell ging, einfach zurückspulen. Das geht. Du kannst den Podcast zurückspulen.
Wir zerlegen es gleich nochmal ein bisschen. Aber
oder halt einfach anfragen mit der konkreten Immobilie oder genau. Mit, ich habe hier was gesehen, lohnt sich das, Dirk? Würdest du das kaufen, ja oder nein? Und wenn ja, wie würdest du es finanzieren? Darauf gibt es eine Antwort bei uns von mir oder von meinem Kollegen, dem Andreas. Wir beraten und haben ein gutes Team vorne und hinten dran, die genau dort schon mal die richtigen Fragen stellen.
Sebastian, in dieser Bubble, von der du gesprochen hast, wird ja auch immer erzählt, dass man ja die Kaufnebenkosten vom Verkäufer übernehmen lassen kann, damit eine Kaufpreiserhöhung erwirkt, dann vielleicht in den nächsten Zinsschritt reinrutscht und dann sogar gar keine Kaufnebenkosten hat. Hast du das auch schon gehört? Also ich habe noch keinen Fall gehabt, aber ich warte immer darauf, dass irgendwann mal einer ums Eck kommt und sagt, Herr Lehmann,
Ich kenne Leute, die das getan haben und auch tun. Also ich würde das mal ein bisschen jetzt unterscheiden. Also grundsätzlich Kaufnebenkosten, um mal alle abzuholen, die jetzt nach 5 Minuten völlig überfordert sind. Ich meine, letztendlich haben wir nur durch unseren Podcast sehr gut ausgebildete Immobilienmenschen als Hörer. Aber falls du neu dabei bist, also Kaufnebenkosten ist das, was auf den Kaufpreis noch on top kommt. Maklerprovision, Notar, Grundbuch und Grunderwerbsteuer. Und die, wie der Dirk gesagt hat, muss man oder sollte man eigentlich mal mindestens als Eigenkapital haben. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, ohne jetzt schon zu viel in die Strategie reinzugehen, mit dem Verkäufer einen Deal auszumachen, dass diese Kaufnebenkosten oder zumindest ein Teil davon vom Verkäufer bezahlt wird und dafür der Kaufpreis etwas höher ist. Bei der Maklerprovision geht das relativ einfach. Bei Notargebühren geht es eigentlich auch noch relativ einfach. Bei der Steuer ist es theoretisch möglich, aber dann man muss halt auch immer auf der Verkäuferseite jemanden haben, der sagt, okay, ich zahle jetzt die Grunderwerbsteuer, die ja wirklich eine Steuer für den Kauf einer Immobilie ist, für meinen Käufer. Da muss man dann schon die richtige Immobilie und den richtigen Verkäufer haben. Theoretisch ist das alles möglich. In der Praxis habe ich selber auch es nur vom Hörensagen mitbekommen. Das Thema Provision ist da aber eins in der Richtung, in die ihr auch gerne beratet und was ja auch Sinn macht.
Ja, das ist ganz häufig ein Überleitungsgrund, den Kunden zu euch zurückzuschicken und zu sagen, ist das denkbar? Kommt ja immer eben auf die Verkäuferstruktur an. Ist es jetzt eine Erbengemeinschaft oder ist es eine Einzelperson und sind alle hier von der Erbengemeinschaft oder leben vielleicht noch ein paar im Ausland, die es nicht verstehen oder mit denen ihr nicht kommuniziert? Ich mache im Moment ein Steuerseminar und habe heute Morgen mit jemandem telefoniert, der 2 Mehrfamilienhäuser, 6 Eigentumswohnungen und eine geerbte Wohnung hat und der hat noch nie Kaufnebenkosten selbst bezahlt. Er hat gesagt, er hat noch niemals einen Kaufvertrag gemacht, wo er die Grunderwerbsteuer bezahlt hat. Er hat noch nie Makler, Notar bezahlt, sondern es wurde immer vom Verkäufer getragen. Das waren die Deals, die er ausgehandelt hat. Ja. Und ein super interessanter Typ, der jetzt nicht großvolumiges Geschäft dreht. Sein Mehrfamilienhaus kostet 600.000 Euro und der wohnt in Bremerhaven. Das heißt also, der ist in einer Ecke unterwegs, wo der Immobilienmarkt noch ein bisschen anders funktioniert, aber wo man natürlich auch ein anderes Mieterklientel hat, als man das vielleicht hier in München in einer 80 Quadratmeter Wohnung hat. Aber theoretisch möglich und wir verstehen diese Sachen und wir können sie auch anwenden und wir beraten auch darauf hin, wenn es denn notwendig ist. Aber die meisten Kunden muss ich ja davon wegberaten, dass sie als Kapitalanleger mindestens 40% Eigenkapital einsetzen wollen und dann die Immobilie noch in den nächsten 10 Jahren schuldenfrei bringen.
Du willst sie, also du machst sie ja schlank, ja. Du sagst ihnen ja, mach mit deinem Geld bitte was anderes, du brauchst nicht so viel einsetzen. Ja.
Ich habe gerade eine Kundin hier aus München, die hat eine Wohnung in Hamburg verkauft, hat 300.000 Euro Eigenkapital übrig, will eine Wohnung für 400.000 kaufen, will unbedingt 200 einsetzen. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich sage, kauf halt 2.
Weil du den Bestzinssatz schon bei 140 kriegst oder bei 120.
Ja, weil wir vielleicht genau 15% vom Kaufpreis halt brauchen. Also bei 40.000 Euro sind das 60.000 Euro Eigenkapital auf den Kaufpreis und noch die Nebenkosten obendrauf sind wir bei 90. Das reicht schon, um eine wirklich akzeptable und gute Kondition zu bekommen. Es wird nicht viel billiger und mit den 80% des Kaufpreises kriege ich in der Regel in München, wenn das Ding jetzt nicht 20 Jahre sozial vermietet ist, die monatliche Rate bezahlt. annähernd. Ja? Und auf jeden Fall mal nach Steuer. Und das ist aber eben oft der Punkt, dass ich dann dort reinberaten muss und denjenigen erstmal davon wegbringen muss. Es ist so ähnlich, wenn du zum Arzt gehst, der Arzt sagt, naja, nimm doch dreimal am Tag eine Ibo. Und du sagst, wieso? Ich habe schon 6 genommen. Ich dachte, ich fange mal mit 6 an und lass mich dann runterhauen. Jeder will doch so wenig Medikamente wie möglich nehmen. Also beginn doch mal mit morgens, mittags, abends.
Schöner Vergleich. Ja? Aber gibt es denn neben diesen gesparten Kaufnebenkosten, die ich umlege auf dem Verkäufer, denn noch einen anderen Vorteil, außer meine Eigenkapitalquotenerhöhung?
Ja, Eigenkapitalquote senkst du, also weil du praktisch, also, ja, du hast, behältst dein Eigenkapital zurück oder hast es vielleicht gar nicht.
Genau.
Und einen Nachteil gibt es, weil natürlich plötzlich für die Maklerkotage, die ja im Kaufpreis drinsteckt, auch noch Grunderwerbsteuer fällig wird. Das heißt also, wenn ich jetzt bei dem Millionen-Euro-Beispiel bleibe, weil wir sind ja in München und ihr verlangt dann 35.700 Euro Maklerprovision und legt die um, dann erhöht sich ja der Kaufpreis auf 1.036.000 aufgerundet.
Davon
3,5%. Dann zahlt er natürlich auf diese 1.036.000 3,5% und nicht nur auf die Millionen. Oder vielleicht nur auf die 980.000, weil ihr bisher noch die Einbauküche separat im Kaufvertrag ausweisen wolltet, damit er sich darauf die Steuern noch sparen kann. Und das ist halt ein Dreieck, was man immer mal wieder drehen muss. Was man verstehen muss, dass man eben entweder auf die Grunderwerbsteuer schauen will und kann und muss, um die zu sparen, oder dass man sagt, ich schütze mein Eigenkapital und stecke das halt nicht ich nehme in die Immobilie, sondern ich nehme den Baufinanzierungszins für 3,8 und versuche mein Geld weiterhin für mehr als 3,8% netto vielleicht in einem ETF oder Aktiensparplan laufen zu lassen und eine bessere Rendite zu erzielen, um dann damit in 10 Jahren vielleicht wirklich mal eine Tilgung zu machen. Das ist ja okay, oder in 20 oder in 30 Jahren.
Gehen wir nochmal zurück auf das Thema Ratenkredit, um das Gap aufzufüllen. Bevor da jetzt alle drauf anspringen, das ist natürlich nur unter sehr gewissen Bonitätsvoraussetzungen wahrscheinlich machbar, oder?
Das kommt drauf an, wie hoch der Kaufpreis ist, wie hoch das Einkommen ist. Aber ja, ich brauche natürlich mal eine Einkommenssituation, die sich ja verbessert bei einem Kapitalanleger, weil der dann künftig die Miete aus dem Objekt bekommen wird. Das heißt also, trägt die monatliche Rate aus der Baufi die künftige Miete? Ja, wunderbar. Dann muss er sich aus seinem jetzigen Nettoeinkommen noch die monatliche Rate für den Ratenkredit leisten können. Und dann hängt es natürlich davon ab, über welche Summen sprechen wir. Weil klar, wenn ich plötzlich 15% des Kaufpreises aus 500.000 Euro über einen Ratenkredit machen soll, dann habe ich halt 60.000, 80.000 Euro Ratenkredit, den ich brauche, zuzüglich der Kaufnebenkosten. Da kommen wir dann natürlich ans Limit, weil so ein Ratenkredit ist auf 100.000 Euro limitiert. Also die Banken, die Ratenkredite ungesichert machen, machen das in der Regel für maximal 100.000 Euro und natürlich dann, wie du so schön sagst, Bonität vorausgesetzt.
Und du hast natürlich ein Schufa-Thema und ein Thema mit der Haushaltsrechnung, wenn du weiter kaufen wollen würdest.
Ja, genau. Aber jetzt nehmen wir einen klassischen Kunden, Sebastian, der kommt und bringt 10% Kaufnebenkosten, bringt er mit, oder 8%, die es halt kostet, und er will eine 90% Finanzierung machen bei mir. Das Ding kostet, wo kauft er, in Augsburg oder in München? Kauft er in München für 300.000 Euro eine 30 Quadratmeter Butze, 10.000 Euro auf den Quadratmeter in sehr guter Lage. Werdet ihr mir hoffentlich zustimmen, dass es das noch gibt. Ja, vielleicht kostet es auch mal 12.000, vielleicht kostet es auch mal nur 8.000 auf den Quadratmeter, aber so in dieser Range bewegen wir uns. Und jetzt schafft er eine 90% Finanzierung, weil der bringt 8% Kaufnebenkosten, also rund 25.000 Euro auf 300.000 Euro, und der bringt 10% vom Kaufpreis, also 30.000. Was kriegt er für einen Zins? 3,8, meinetwegen. Und jetzt gehe ich her und sage, ich finanziere nochmal 5% über einen Ratenkredit, also 15.000 Euro für 5,7%, meinetwegen. Und dann finanziert er bei mir nur noch 85% für 0,2 weniger. Das heißt, er hat eine Zinsersparnis von 0,2% auf 255.000 Euro. Und das sind halt 5.000, 6.000 Euro Zinsersparnis in 10 Jahren. Und das rechne ich demjenigen dann so langsam vor und natürlich auch in einem geteilten Teams-Bildschirm, dass er mir auch folgen kann. So wie ich jetzt bei dir auch schon raushöre oder raussehe, Marc, aus dem Gesicht.
Ich bin bei...
Was kostet?
Wann bin ich ausgestiegen? Ich weiß nicht
mehr. Was kostet denn jetzt?
Was kostet das Kilo Kartoffeln?
Keine Ahnung.
Nee, aber, du sagst einem ja dann, okay, wo du liegst. Okay, da gibt es irgendwo einen Break-Even-Point und dann hast du auf 10 Jahre gerechnet, du machst ja dann die lange Rechnung, so und so viel gespart.
Hat er vielleicht 5.000 Euro Zinsen gespart, ja. Und oder kommt halt 3 Jahre früher in die nächste Investition. Darum geht es eigentlich, diesen nächsten Investitionszeitpunkt so weit wie möglich nach vorne zu holen.
Wenn es für den Kunden passt.
Genau. Damit er seinen Ratenkredit dann erledigt hat, dann können wir mit dem nächsten Objekt wieder einen neuen Ratenkredit aufnehmen oder hat Eigenkapital angespart,
also, und braucht ihn nicht again mehr. Again what learned, Vollfinanzierung kannst du nicht einfach nur als Vollfinanzierung nennen, es hängt so viel dran. dran, auch die Folge danach.
Ja, ja, es ist ein Puzzle vielleicht auch.
Ja, es ist ein Puzzleteil und jeder denkt, ja, jetzt machen wir. Aber eigentlich ist es eine langfristige Planung, über die man sprechen muss. Ja? Ja. Weil der Wunsch nach einer Vollfinanzierung ist ja oftmals da, aber die Konsequenzen daraus oder die Möglichkeiten erkennen viele gar nicht oder kennen sie nicht. Ja?
Unterschied zwischen selbstgenutzte Immobilie und Kapitalanlage?
Bei Vollfinanzierung?
Die Vollfinanzierung für den Kapitalanleger ist eigentlich naheliegender, aber meiner Meinung nach schwieriger umsetzbar oder oft schwieriger umsetzbar. Ja, grundsätzlich kann man aber sagen, wenn die Tragfähigkeit aus dem Einkommen gegeben ist, ist eine 100% Finanzierung immer ungern gesehen von der Bank. Sie machen es, aber sie ist ungern gesehen. Deswegen kostet sie in der Regel ein 0,5% mehr Zins. Und auf Basis dessen muss man gucken, ob es nicht Sinn macht, beizumischen. Aber ja, ich habe auch ein paar 100% Finanzierungen gemacht.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie groß ist ungefähr der Anteil derer, die bei euch Finanzierungen anfragen, die erstmal 100% wollen? Und wie viele machen es dann am Ende oder lassen sich von euch vernünftig in eine andere, also was heißt vernünftig?
10-15% fragen eine 100% Finanzierung an und hätten die Kaufnebenkosten aus Eigenkapital. Und die meisten bringen dann während des Kaufprozesses noch irgendwoher Eigenkapital und oder werden halt durch ein Baukastensystem optimal versorgt.
Ja. Es gibt, oder die meisten Banken wollen ja dann bei einer 100% Finanzierung auch deutlich höhere Tilgungssätze.
Genau, und das verschafft mir ja wiederum die Luft, vielleicht in dem Baukastensystem einen kleineren Darlehensbetrag über einen Ratenkredit abzufedern. Und oder dann gehe ich nachher an Misch-KfW bei, 100.000 Euro KfW-Wohneigentumsprogramm, wenn der Kunde das selber nutzen möchte, und setze dort 5 Jahre tilgungsfrei. Dann hat er die 5 Jahre, die er tilgungsausgesetzt in der KfW ist, hat er Zeit, mit einer niedrigeren Rate seinen Ratenkredit schneller zu tilgen und damit natürlich schneller in eine humane Rate zu kommen. Darum geht es eigentlich. Wenn er den Ratenkredit mal erledigt hat, ist seine Baufinanzierung überproportional günstig zu einer Miete, die er alternativ bezahlen müsste.
Ist es noch so, dass die Banken bei einer 100% Finanzierung, also ich weiß nicht, ob es bei der Baufinanzierung Usus war oder ob es auch nur bei anderen Krediten ist, dass noch eine Risikolebensversicherung abgeschlossen werden muss?
Nein.
Gab es das mal?
Ja, gibt es bei manchen Banken, die wollen dir dann auch, die sagen, die Haushaltsrechnung ist knapp und ihr Vermögenshintergrund ist knapp, aber wir würden dir hier noch gegen Einmalbeitrag eine Risiko-BU und eine Risiko-LV mit Einmalbeitrag
8.000
Euro, die geht.
Die kann man
natürlich
finanzieren,
das ist kein Problem.
Wie ist es eigentlich bei fallenden Immobilienpreisen? Also angenommen, es hat jemand zu Höchststand 2022 eine Immobilie zu 100% finanziert, vielleicht auch nicht so viel getilgt, und 2 Jahre später ist die Immobilie 20% weniger wert.
Oder wollen 30%.
Wollen die Banken dann Nachschuss haben oder sitzen die das aus?
Sie behalten sich vor in ihren Darlehensverträgen, dass eine Nachbesicherung gefordert werden kann. Persönlich miterlebt habe ich es noch nie. Also ich habe über 3.000 Baufinanzierungen vermittelt und habe noch nie eine Bank gehört, die gesagt hat, wir hätten gerne eine Nachbesicherung. Aber ja, ich gehe natürlich schon davon aus, dass die Banken ihren Bestand immer mal wieder raten und bewerten und dann auf der Basis das Risiko vertreten. Aber solange wie du deine Darlehensraten pünktlich bezahlst, das ist immer der wichtige Punkt, hast du eigentlich nichts zu befürchten, sage ich.
Also am Ende kann man sagen, dir eine Beratung ist auf jeden Fall Gold wert, auch wenn man jetzt in dieser Bubble war bei Instagram oder sonst so, sich einfach nochmal realistisch beraten zu lassen bei dir und vor allem, weil ja nicht jede Situation gleich ist, ich glaube rausgehört zu haben, dass der Weg das Ziel ist, das heißt also Vollfinanzierung nur alleinstehend zu bewerten, ob das das Richtige ist für mich, mal, also manche können ja nicht anders, ja? Und aber es ist durchaus ein Baustein, der möglich wäre, aber er muss halt gesund sein und ich glaube, da brauchst du dann schon jemanden wie dich, der dann nochmal einem zur Seite steht, um einfach die langfristige Planung dann richtig einzustellen, damit es auch funktioniert. Ja, dann würde ich sagen, schönes Schlusswort. Danke Dirk für die Infos zu diesem Thema. Und Sebastian?
Wir gehen jetzt in die Sommerpause.
Genau,
da war noch was. Das ist die letzte Folge vor den Sommerferien. Ihr kennt das von uns. Und wir hören uns dann mit einer neuen Folge wieder im Oktober.
Danke Dirk, bis bald. Und schön, dass du bei uns warst.
Gerne, gerne.
Bis dann. Ciao.
Danke. Ciao, servus.
Ciao.
Lehmann Hüber Immobilien. Entscheidend besser. We'll be right back.